Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über Nathalie Rickli und ihren Vorschlag, nämlich das Krankenkassenobligatorium abzuschaffen. Ein neuer MeToo-Fall gibt es, und das ausgerechnet beim Online-Magazin Republik. Dann die Wahlkampfshows haben angefangen, und man fragt sich, gibt es einfach zu wenig entzündende politische Themen für die kommenden Wahlen, und Donald Trump mit dem Verbrecherfoto. Nützt ihm das oder schadet es ihm? Also Nathalie Rickli gestern, die SVP-Gesundheitsdirektorin vom Kanton Zürich, hat das Obligatorium für die Krankenkasse in Frage gestellt, hat zwar aber nicht gesagt, was man dann machen soll, wie das passieren soll, etc. Hat sie alles offen gelassen, hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Für mich ist das brandgefährlich, frivol, und du findest es sicher grossartig.
Ja, wieso fragst du mich denn überhaupt, das schon weißt?
Ja, du kannst vielleicht ein Argument noch dazu geben.
Also erstens finde ich rein, dass wir jetzt in zwei Monaten schon die Wahlen haben, glaube ich, keine gute Idee für die SVP. Das ist nicht ein Thema, wo sie wahnsinnig können punkten, weil man sie sehr leicht als asozial oder antisozial darstellen kann. Aber die Idee finde ich an sich sehr interessant. Müssen wir wirklich darüber diskutieren, weil wenn du das Obligatorium nur noch für die aussprechen, die irgendwie zu einem gewissen Grad Einkommen haben, dann wüsstest du mal viel genauer, wer überhaupt die Krankenversicherung braucht. Und sehr viele Leute von der oberen Mittelschicht könnten sich privat versichern lassen, das wäre gar kein Problem. Du musst aus meiner Sicht wirklich nur bei den Geringverdienern wirklich schauen, und zwar aus sozialen Gründen, dass du dort ein Obligatorium hast und dass du dort auch eine gute Grundversicherung hast. Aber dass die Reichen oder die Mittelreichen ins Obligatorium nimmst, ist gar nicht nötig.
Ja gut, die Reichen und Mittelreichen, und da zähle ich dich und mich dazu, wir haben sowieso Privatversicherung, wir haben sowieso bessere Konditionen, gibt also Zweiklassenmedizin heute schon, bis zu einem gewissen Grad, wird natürlich noch viel mehr dort sein, weil sie sagen, gewisse Sachen, Therapien, würden dann nicht mehr durchgeführt. Und da erinnert man sich einfach, dass das eines von den wichtigsten sozialen Sachen ist, die wir durchgebracht haben, anders als die Amerikaner. Die Amerikaner sind 80 bis 90 Millionen nicht oder wenig versichert. Dort hat man genau, zum Beispiel die Privatversicherung, genau, dass man zum Teil vom Arbeitgeber versichert ist. Und wenn man entlassen wird, hat man keine Versicherung mehr. Und du hast das selber erlebt. Das Elend in Amerika in gewissen Städten, unter anderem genau wegen dem. Und die Solidarität, die hinter unserer heutigen Lösung ist, die in ganz Europa eigentlich weit verbreitet ist, wenn man das jetzt aufbrechen will, finde ich das fatal.
Nein, aber wie gesagt, erstens kannst du es nicht ganz vergleichen mit Amerika. Wir haben die enge Bindung, also haben wir durchaus auch gehabt mit der Unternehmenskrankenkasse. Das hat aber nie zu diesen Problemen geführt wie in Amerika. Zweitens, die meisten Leute vergessen, wir haben das Obligatorium noch nicht lange. Wir haben es erst etwa seit 1985, also in einer Phase, wo die Schweiz schon so viel Wohlstand gehabt hat und praktisch keine Arme mehr. Die ganze Zeit, wo es wirklich Leute gegeben hat, die richtig haben müssen aufs Geld schauen, und das war bis in die 50er, 60er Jahre, haben wir kein Obligatorium gehabt, und trotzdem sind die Leute nicht verhungert oder gestorben, wie sie Krankheiten bekommen. Aber noch gesagt, ich bin für das Obligatorium, aha, aber nicht für das Obligatorium für alle. Ich finde, man sollte eben, je nach Einkommen, sollte man Obligatorium machen oder nicht. Und dann hat man mal den Vorteil, dass man eine Grundversicherung hat, wo man eindeutig kann sagen kann, ähnlich wie eine Arbeitslosenversicherung. Das ist jetzt ganz gezielt für die Leute, die sich das nicht leisten können. Die haben hier eine Versicherung, die ist obligatorisch, sie können sich dem nicht entziehen. Und wir zahlen den Ausgleich, den Risikoausgleich, der heute innerhalb von der Krankenkasse teilweise passiert, oder eben, wo die Reichen über Prämienverbilligungen viel beitragen. Das ist gar nicht nötig. Wir zahlen jetzt schon mit den Steuern eben über Prämienverbilligungen sehr viel an das System. Das könnte man immer noch machen.
Aber sie sagt ja auch, eben, die sollen dann weniger Leistungen haben. Eben, das soll abgeschafft werden, das soll abgeschafft werden. Und das widerspricht doch eigentlich dem, was wir heute in unserem sozialen Staatswesen haben, unsere soziale Marktwirtschaft. Und wenn man jetzt schon weiss, dass die Reichen länger leben, besser leben etc., weil sie sich mehr schauen, aber auch, weil sie mehr Möglichkeiten haben im Bereich von der Gesundheitsversorgung. Wenn man den Graben wieder grösser macht, finde ich, das ist ein massiver Rückschritt. Und eben, dass jetzt die Nathalie Rickli das bringt, das zeigt eigentlich nur, dass sie hilflos ist, dass sie mit der heutigen Situation nicht kann umgehen kann und keine Lösungen hat, innerhalb vom Obligatorium, Kosten einigermaßen in den Griff zu haben.
Das hat überhaupt nichts mit der Rickli zu tun. Wir haben extreme Kostensteigerungen in dem System. Ja. Hauptverantwortliche für das System war jetzt ziemlich lang, nämlich 10 Jahre, der Alain Berset. Also die Linken haben das jetzt die ganze Zeit können prägen, das System, und es hat nicht Verbesserungen gegeben. Sie haben es auch nicht im Griff. Es hat es niemand im Griff. Und der Punkt ist, und da finde ich, ist gut, dass Rickli die Diskussion anwirft, wir müssen neue Lösungen finden, weil das System, das wir jetzt haben, das wird auf die Dauer erstens unbezahlbar und dann genauso unsozial, wie sehr viele Leute einfach über die Steuern das nachher zahlen müssen. Und wenn wir von Reichen reden, wir reden von Mittelschicht in der Schweiz, wo du durchaus könntest sagen, hey, ihr habt genug Spielraum, dass ihr euch privat versichern lasst, und wenn ihr es nicht machen wollt, dann müsst ihr selber schauen. Aber dass man bei den Geringverdienern das Obligatorium aufhebt, da wäre ich total dagegen. Das ist falsch. Dort brauchst du eine soziale Versicherung, da bin ich einverstanden.
Aber warum wird es immer teurer? Weil wir immer mehr Leistungen bekommen, immer mehr Möglichkeiten haben, die neueste Entwicklung bei Abnehmprodukten, oder, dass man Spritzen machen kann. Das sind unglaublich neue Produkte auf dem Markt in Amerika. Auch bei uns, auch in Deutschland etc., wo die Leute sich verschreiben lassen können, die Übergewicht haben oder Diabetes haben und so. Und das gibt mehr Kosten. Aber das hilft auch vielen Leuten mehr. Das gibt einfach mehr Kosten. Und soll man dann das nicht zulassen?
Nein, das sollte man nicht zulassen. Das sollte nicht im Leistungskatalog von der Grundversicherung.
Nein.
Das ist der Punkt. Nein, glaube ich nicht.
Aber Diabetes.
Ja, Diabetes tut ja niemand bestreiten. Du hast von Abnehmpillen
Nein, Markus, du bist leider nicht so gut informiert wie viele andere.
Man hat die
Pillen oder die Spritze hat man eigentlich gemacht für Diabetes.
Ja,
und
logisch.
Hat herausgefunden, dass sie zusätzlich unglaublich wirken zum Abnehmen und sogar Herzinfarkt verhindern. Also unglaubliche Wirkungen hat. Leider weder Roche noch Novartis ist dort dabei. Dänische aber Firma, Roche. Andere Firma. Und das ist etwas, was im Gesundheitswesen fast schon eine Revolution gibt, bringt aber Kosten, wenn man das verschreibt.
Ja, aber abnehmen gibt es Kopfendeckel andere Methoden, die viel billiger sind.
Nein.
Und die wissen wir, und die heisst einfach, dass ein bisschen weniger Riss ist. Das ist ganz
Markus,
einfach. Nein,
Roger,
der bist Punkt,
ein
der
einfaches
Punkt. Gemüt. Nein, ich bin nicht so ein einfaches Gemüt, wie du meinst. Der Punkt ist der, warum wird der Leistungskatalog immer ausgedehnt? Das ist einer der grössten Probleme, die wir haben in der Krankenversicherung. Und warum? Weil die Mittelschichten total drin sind. Und deshalb ist es auch politisch unhöre schwierig, dort überhaupt Reformen durchzubringen. Wenn man mal eine Grundversicherung hat, die eindeutig als eine soziale Versicherung angeschaut wird, für die wenige Leute in der Schweiz, die sich das nicht leisten können, dann könnte man an den Leistungskatalog viel besser unter Kontrolle halten als jetzt, wo die Krankenversicherung praktisch eine Allgemeinversicherung ist für alle. Für alle, außer die wenigen Leute wie du und ich, die noch privat versichert sind.
Sind doch nicht so wenige privat versichert?
Es sind doch wenige. Ja. Halb privat mehr, aber grundsätzlich ist es doch so, dass jetzt das System für alle gedacht ist, und das führt dazu, weil die Mittelschichten sind politisch am einflussreichsten, das führt dazu, dass das Angebot laufend erweitert wird.
Genau, und das ist auch so gut, weil Gesundheitsversorgung wird besser und Lebensdauer wird verlängern. Und wenn du ein bisschen älter wirst und bald so alt bist, so uralt bist wie ich, bist du auch froh, wenn du dann noch eine gute Versicherung hast und der Leistungskatalog eben nicht eingeschränkt ist.
Ja, was willst du denn? Also Roger, du musst aber mal einen besseren Vorschlag machen. Willst du denn einfach jetzt, dass das weitergeht, dass es jedes Jahr eine Kostensteigerung gibt, dass das einfach nicht mehr aufhört?
Nein.
Bring du mal einen Vorschlag. Das ist natürlich einfach, immer zu sagen, oh, das ist alles daneben, bring einen Vorschlag.
Also erstens bin ich kein Spezialist auf diesem Gebiet.
Ja, von mir hast du jetzt aber auch gesagt, ich bin der Spezialist, der muss Vorschläge beurteilen.
Du, nicht Vorschläge, sondern Realität, nämlich die neuen Produkte. Nein, es gibt Vorschläge, die auf dem Tisch sind. Man kann das viel effizienter machen, das Gesundheitswesen. Man kann die Produktpreise oben runterbringen, das ist unter anderem wichtig. Reorganisationsmöglichkeiten in den Spitälern, dass nicht alle Spitäler alles machen. Da gibt es x Sachen, wo unser verkrustete Gesundheitssystem einfach die Strukturen nicht verändern kann. Wir werden über das noch diskutieren, ganz klar. Es ist ein Thema, das jetzt neu aufgekommen ist und das wird uns noch beschäftigen. Reden wir über etwas anderes. Ein MeToo-Fall, ein neuer, ein weiterer MeToo-Fall, ausgerechnet im Online-Magazin Republik, wo sich ja in dieser Frage klar positioniert hat, dass feministisch ausgerichtete Publikationen stark Star-Journalist, nein, der Star-Journalist von der Republik ist im Zentrum. Es hat Anschuldigungen gegeben, es hat Sachen gegeben bei SRF, und zwar im Medientag von Salvador Atasso. Er hat den Namen zwar nicht genannt von ihm, hat aber etwa 30 Hinweise gegeben, dass alle gewusst haben, was ist, und der Name von dem ist unter anderem dort dann bei persönlich.com. Ist das so weit gegangen, dass ein Artikel über den von seinem Wechsel vor 5 Jahren von der WOTS zur Republik, zu den 3 meistgelesensten vom Tag gekommen ist. Also Anonymität, hallo. Aber die Frage ist, wie hat man dann reagiert? Man hat ihn sofort freigestellt in der Republik.
Ja gut, aber nachdem man zuerst lange nichts gemacht hat, und das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem, finde ich, für das Medienhaus wie die Republik, wo immer alle anderen beurteilt und sehr moralisch beurteilt.
Sie sagen, Sie hätten es nicht gewusst vorher.
Ja, aber das ist zum Beispiel, also ich gehöre aus der Branche, dass sehr viele Frauen, die dort geschafft haben, schon lange immer von dem geredet haben. Das ist ein bisschen ein Branchengerücht gewesen.
Heisst es? Andere bestreiten das, aber ich habe es nicht gehört.
Man hat gehört vom Drogenmissbrauch, hat man viel gehört.
Hat er selber geschrieben über das?
Hat man viel gehört, aber das andere
habe ich auch nicht gehört. Kokain spielt meistens so eine Rolle.
Ich nehme an, wenn du mit dem zusammenarbeitest als Frau, weisst das. In der Republik gibt es ein paar Frauen. Von dem her ist es ein bisschen peinlich. Dass für die Republik ist es eindeutig peinlich. Und natürlich auch für die WOTS. Die WOTS hat den ja auch relativ lang beschäftigt. Und er hat anscheinend auch nichts gemerkt. Das ist ein bisschen Problem.
Absolut. Ich meine, eben, sie haben andere Medien, vor allem Tamedia, kritisiert, dass sie lange nichts gemacht haben. Und jetzt gerade das bei ihnen. Und offenbar die Hinweise, die sie bekommen haben, das Dossier ist ihnen vorgelegt worden, letzte Woche, sind so eindeutig oder klar gewesen, dass sie sofort freigestellt haben. Jetzt freigestellt werden, im Zusammenhang mit so etwas, das ist eine Vorverurteilung. Dann ist einer eigentlich schon brandmarkt. Und wenn man sagt, die Untersuchung kommt nachher, ist eigentlich die Strafe durch eine Freistellung, auch wenn der Name eben anonymisiert ist, obwohl es dann alle wissen, wer es ist, ist eigentlich schon da. Das ist also eine verzwickte Situation. Wie geht man mit dem um? Also wie würdest du mit dem umgehen bei dir?
Erstens finde ich sie nicht verzwickt, sondern ich finde, so wie die Republik jetzt vorgegangen ist, das finde ich jenseits von gut und böse. Erstens, weil sie haben ja eigentlich das auf eine Art eben kommuniziert, dass jeder nachher herausgefunden hat, wer es ist. Also das finde ich schon mal problematisch. Sie haben ihn eigentlich zum Abschuss freigegeben.
Nein, sie haben nicht freigegeben, sie haben ihn abgeschossen.
Faktisch. Sie haben ihn abgeschossen, sie haben im Prinzip auch jeder darauf aufgeklüpft, dass er herausfindet, wer es eigentlich ist. Und das Zweite ist, was du vorher gesagt hast, finde ich auch, das ist eine Vorverurteilung. Und wir haben auch über den Fall im Magazin Fin Canonica und so weiter geredet. Du hast sogar ein Interview gemacht. Ich meine, die Unschuldsvermutung, die ich nach wie vor beim Fin Canonica absolut aufrechterhalten würde. Und nach dem, was wir erfahren haben, ist meiner Meinung nach nichts dran, was ihm vorgeworfen worden ist. Oder fast nichts dran. Aber bei dem Betreffenden gilt das auch. Wir wissen nicht. Ich meine, da wird jetzt irgendwelche SMS umgeboten, die er geschrieben hat, die sehr peinlich sind für ihn, aber wo wir den ganzen Kontext nicht wissen. Wir wissen nicht, ob die Frau zum Beispiel das SMS bekommen hat, zu einem Zeitpunkt, ja, wo sie eine Affäre hatten, wo sie gefunden haben, das ist noch lässig und so weiter. Und der hat es dann plötzlich nicht mehr gepasst. Oder es ist wirklich so, wie es jetzt erweckt wird, der Eindruck, ja, der hat einfach einer Frau so ein SMS geschickt, was natürlich nicht gehört. Aber ich finde, wir wissen da viel zu wenig, dass man wirklich könnte sagen, ja, jetzt ist klar. Und du hast es erwähnt, ich meine, der kommt Höchststrafe, aber es ist völlig klar, jetzt schon. Der wird nie mehr neu einen Job bekommen in unserer Branche.
Ausser beim Nebelspalter oder der Weltwoche.
Nebelspalter ist er ein bisschen links, ein bisschen sehr links. Ich habe den schon ein paar Mal angefragt, früher noch,
als ich
bei der Weltwoche war und auch bei der BATZ habe ihn angefragt, weil er ein guter Schreiber ist oder ein interessanter Schreiber war. Sagen wir es ein bisschen so. Auf jeden Fall ist das eine Vorverurteilung, die enorme Folgen hat für seine ganze Biografie. Und da fragt man sich eben, Kopfendeckel, wenn nichts dran ist, ist das nicht recht? Das
also offenbar nicht. Haben die ein Dossier bekommen, das Dossier, das auch Salvador Atasso bei SRF hatte. Und dort hat so ernsthafte Vorwürfe drin gehabt, dass sie gesagt haben, wir müssen das machen, sonst wirft man uns vor. Ihr habt das gewusst und habt einen weiter schreiben lassen. Aber das Interessante ist, was ich erlebt habe in der Republik, mein Buch Anuschka und Finn, wo eben anders rausgekommen ist, weil dort hat es eben eine Untersuchung gegeben, und zwar eine eingehende Untersuchung, die mehrere 100'000 Franken gekostet hat. Und die hat der Finn weitgehend freigesprochen. über das ist nicht berichtet worden, weil es nicht am Narrativ von der Republik entsprochen hat, weil das in dieser Cancel Culture nicht möglich ist, nämlich dass der Mann immer der Täter ist, die Frau immer das Opfer, hat dort nicht reingepasst, also hat man nichts darüber geschrieben. Und darum frage ich mich, wie berichtet es denn jetzt über den, über ihren eigenen Fall? Nicht nur darüber, dass sie ihn freigestellt haben, sondern sie müssten ja jetzt auch darüber berichten, was das Ganze ist.
Genau, aber du weißt ja eben, in dem Fall Canonica ist es sogar so weit gegangen, dass ja gewisse Leute, die früher noch mit dem Canonica zusammengearbeitet haben im Magazin und jetzt in der Republik sind, nicht haben dürfen überhaupt irgendetwas schreiben. Die hat man zum Schweigen gebracht, während die Republik ja über den Fall sehr wohl und sehr viel und sehr einseitig und sehr vorverurteilend geschrieben
aber
hat.
Aber nachher, wo dann die Fakten rausgekommen sind von dem Bericht,
dann sind sie ruhiger geworden, haben sie nichts mehr geschrieben und jetzt werden sie überhaupt nichts mehr schreiben. Aber was ich auch noch wichtig finde, oder? Sicher haben die Journalisten, alle, die jetzt hier miteinander betroffen sind, alle schön den Genderstern immer schön benutzt und immer gesagt, wie wichtig das ist, dass man egalitäre Beziehungen hat und so weiter. Das, finde ich, ist der Punkt, den man kritisieren muss. Das sind ja alles Leute aus politischen Überzeugungen heraus, immer der Meinung sind, das kann man regulieren, das ist eine Frage von der Betriebskultur und die Republik hat doch eine ganz gute, aufgeschlossene, flache, hierarchische Betriebskultur, das darf nicht vorkommen und es kommt eben gleich vor. Und ich finde, die Leute sollten vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken über alle die Regulierungen, die sie immer wieder bringen, ob die eben solche Probleme lösen. Sie kommen mir ein bisschen vor wie die Sozialisten nach der Revolution 1917, wo 1925 völlig überrascht festgestellt haben, dass es immer noch Diebe gegeben hat und Mörder in der Sowjetunion, weil sie ja gemeint haben, der Sozialismus schafft alle Ursachen ab von der Kriminalität.
Also, man muss Folgendes feststellen. Kombination von Kokain, Sex und Macht, das ist teuflisch. Und das hat in anderen Fällen schon Probleme gegeben. Und dass das mal heikel ist. Und das Zweite in dem Zusammenhang, man darf nicht jeden Fall über den gleichen Kamm scheren. Das hat zum Beispiel Joel Weil, Kolumnist in der Schweiz, am Wochenende gemacht. Gesagt, ah ja, wieder ein neuer Fall. Nach dem Fall Dorer, Deschepe, Canonica, jetzt der. Die sind alle unterschiedlich und man muss einzelne anschauen. Und auch im Fall Dorer, dem langjährigen Chefredakteur vom Blick, hat es eine Art von Vorverurteilung gegeben. Wir haben jetzt noch nicht über das geredet. Er ist freigestellt worden, hat man gesagt, 6 Monate wird abgeklärt. Jetzt ist er definitiv freigestellt worden. Was genau in diesen Vorwürfen richtig ist und was nicht, hat man nie erfahren. Also das läuft jetzt wirklich auf eine Art und Weise, wo man sagt, das ist nicht okay. Aber das andere, dass man sagt, man soll das vor Gericht abklären, das läuft eben auch nicht. Zum Beispiel im Fall Mockridge, das ist ein grosser Comedian in Deutschland, der hat den Spiegel eingeklagt wegen etwas Ähnlichem. Dort ist jetzt Vorverfahren nach 1,5 Jahren, das Eilverfahren, nach 1,5 Jahren abgeschlossen, nach unglaublich vielen Schriftwechseln. Jetzt fängt das Hauptverfahren an. Das heisst, man kann dann gar nicht mehr klagen, wenn man zu Unrecht beschuldigt worden ist, wenn man nicht Millionär ist oder Lindemann heisst oder eben Mockridge heisst. Das heisst, man kann gar nicht mehr den Rechtsweg in Deutschland beispielsweise beschreiten, weil auf der anderen Seite stehen dann die grossen Milliarden oder millionenschweren Verlage, die sagen, wir ziehen das durch über Jahre raus. Und dann ist das auch eine unbefriedigende Lösung.
Absolut, aber es zeigt, das Ironische ist ja, dass die Medien eigentlich angefangen haben mit dieser Art von Vorverurteilung, wo es um andere Leute gegangen ist, die nicht in der eigenen Branche tätig sind. Und jetzt werden sie eigentlich von den eigenen Kindern, dass die Revolution frisst jetzt ihre eigenen Kinder. Und was ich eben wirklich finde, was wichtig ist, dass man mal aufhört mit dieser frömmlerischen Heuchelei, gerade bei den linken Medien, die die ganze Zeit so tun, als wären sie einfach die besseren Menschen, qua Ansichten, qua Genderstern. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Und darum ist es besonders hart jetzt für die Republik, ja, was jetzt
peinlich,
passiert.
Es ist peinlich.
Ja,
es ist klar.
Nein, es ist mehr als peinlich.
Nicht zu viel Schadenfreude. Wir wissen dann nicht überhaupt, ob es überhaupt richtig ist, was da vorgeworfen wird.
Aber nur, indem sie ihn freigestellt haben, indem sie sich jetzt gegen einen halben Tod stellen, nichts darüber berichten, etc. Und dass sie das nicht gemerkt haben, andere Verlage eben vorgeworfen haben. Warum haben sie das nicht früher gemerkt? Also es ist heftig, es ist nicht nur peinlich.
Ja, und sie sehen auch, wie schwierig das es ist, über das zu berichten. Ich meine, es ist ja klar, dass sie jetzt über das nicht mehr berichten können. Sie haben als Arbeitgeber übrigens auch eine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Arbeitnehmer. Also sie können gar nicht
mehr. Haben sie die eingehalten, indem sie ihn gerade freigestellt haben?
Das ist meiner Meinung nach schwer zu sagen, weiss es auch nicht. Beim Christian Doro, finde ich, dort hätte er nie gar nichts anderes können machen. Dort haben sie irgendwie müssen eine Untersuchung machen. Gleichzeitig haben sie es nicht können machen, ohne dass die ganze Redaktion das weiss. Also haben sie müssen irgendeinen Schritt machen. machen. Tamedia hat das beim Finganonica aus meiner Sicht damals ein bisschen besser gemacht. So viel ich weiss, haben sie den Glan noch nicht freigestellt gehabt. Sondern sie, er ist im, ich weiss nicht, Roger, das weißt du besser, ist er in Urlaub gewesen? Oder wie ist das gegangen?
Nein, er ist eigentlich erst freigestellt worden, wo der Bericht im Prinzip
eben, das ist ja wichtig, oder? Das ist schon mal viel besser. Also von dem her, es ist ja sowieso eine ganz schwierige Situation, aber ich sage noch einmal, der Hauptpunkt ist, Kopfendeckel, es geht nicht, dass man Leute verurteilt, ohne dass man weiss, was ist passiert. Und aber heute das ist das völlig normal.
Gut, aber es ist offenbar sehr schwierig, was ist passiert. Ich habe es vorher gesagt, wenn der Rechtsweg so schwierig, langwierig und teuer ist. Reden wir über den Wahlkampf, der ist eröffnet worden an diesem Wochenende, am letzten, mit Klamauk. Zuerst haben wir Videos anschauen, die man hat anschauen, bis man sie nicht mehr anschauen konnte, weil illegal dort Bild oder Tonmaterial verwendet wurde. Dann mit Klamauk von der SVP, gerade im Stadion von Walti Frey, und zwar mit zwei Multimilliardären auf einem Heuwagen, die eingefahren sind, Christoph Blocher und Tochter. Dann Kochsendungen bei SRF, wo alle Chefs der Partei haben müssen kochen, um sich so volksnah zu zeigen und so weiter. Gibt es denn überhaupt keine zündenden Themen für den Wahlkampf? Was meinst du, was ist das? Wie beurteilst du da die Klamaukerei?
Also erstens muss man sagen, die Schweizer sind nie bekannt dafür, dass es einen guten Wahlkampf gibt. Also das haben wir jetzt alle vier Jahre, dass es ein bisschen enttäuschend ist. Aber heute finde ich auch, es ist enorm auffällig, inhaltsleer. Also fast alle Parteien gehen eigentlich nicht auf die Themen ein, die ich finde, jetzt aus meiner Sicht, die Themen wären. Energiepolitik wäre ein Riesenthema, Zuwanderung ist ein Riesenthema, Sicherheit ist ein Riesenthema, also die Armee meine ich. Aber es wird nichts über das gesagt und da habe ich ein das Gefühl, alle haben ein bisschen Angst, richtig in Nahkampf reinzugehen, weil sie Angst haben zu verlieren. Ich glaube, es ist jetzt ausser der SVP, die zurzeit gute Umfrageergebnisse haben, haben alle ein bisschen Angst, dass sie eigentlich eher verlieren.
Also 2019 bei der letzten Wahl war der Klimawandel im Zentrum gewesen. Dort haben die Grünen und die Grünen-Liberalen gewinnen und haben zulegen, massiv können zulegen. Seitdem ist der Klimawandel weitergegangen, viel schärfer eigentlich erkennbar als vorher, aber politisch scheint es nicht mehr so brisant zu sein wie 2019. Ist eigentlich überraschend.
Ja, erstens bin ich der anderen Meinung. Also der Klimawandel war jetzt vor vier Jahren weniger gut sichtbar gewesen als jetzt. Ich weiss nicht. Die Medien machen das grösseres Theater und das, glaube ich, wirkt halt auch nicht mehr so wahnsinnig. Wir haben es jetzt langsam wahrgenommen. Und die Leute sehen es ja und die meisten Leute sehen auch durchaus, dass es ein Problem ist. Wir streiten jetzt schon lange darüber, was man dagegen machen
sollte. Und
dort sind halt alle linken Rezepte birrenweich bis unrealistisch. Und
seit die Linken,
es ist so, Roger, es ist so, ich meine, du hast jetzt in Deutschland das Land, das die Energiewende vorantrieben hat, unter der unfähigsten Kanzlerin, die sie je gehabt haben, seit dem Bismarck. Haben sie jetzt das Problem, dass sie Strom im Sommer müssen importieren, im grossen Stil. Das ist Atomstrom aus Frankreich, es ist Gasstrom aus Italien, es ist Kohlenstrom aus Polen. Die Rezepte verheben überhaupt nicht. Und deshalb, das ist übrigens meine Vermutung, wollen die Grünen und die GLP auch nicht so wahnsinnig viel darüber reden.
Nein.
Die SP hat gemerkt, dass Klima etwas ist, das ihnen nicht so viel bringt, sondern nur den Grünen. Deshalb gehen sie jetzt auf Sozial. Sie sind jetzt eben Kaufkraft ist das Thema und so weiter.
Nein, Gleichstellung und Klimawandel, die drei Themen.
Ja, aber nicht mehr so stark. Muss man mal schauen, wie Kaufkraft jetzt total vorgeschoben wird, wie sie gemerkt haben. Wir helfen nur den Grünen, wenn wir immer vom Klima reden.
Übrigens, es war noch interessant, dass jetzt Matteo Meier gesagt hat, ein grüner Bundesrat würde ja uns nichts nützen auf der linksgrünen Seite. Und der Balthasar Glättli im Interview gesagt, ja, euch nicht, aber euch schon. Also der Konflikt dort ist eigentlich programmiert, oder?
Ja gut, aber auch das ist ein Scheinpunkt.
Also,
der
SP muss jetzt eigentlich darauf hoffen, dass die Grünen verlieren.
Sie muss nicht einmal hoffen, weil letztlich haben sie überhaupt nichts zu befürchten, weil die anderen Parteien im Bundesrat wollen gar nicht, dass die Grünen reinkommen. Wir haben lieber zwei SP und es müsste also ein unglaubliches Erdbeben stattfinden, dass die Grünen einen Sitz bekommen. Und noch eines haben wir schon ein paar Mal besprochen. Die Grünen haben keine Referendumsmacht. Sie sind ein absoluter Trittbrettfahrer von der SP und deshalb werden sie nie im Bundesrat kommen, solange sie so politisieren wie jetzt.
Also, wenn wir schauen, wie das rauskommt, ich glaube, der Balthasar Glättli würde das ein bisschen anders definieren. Reden wir doch noch rasch über den Donald Trump.
Einfach saubere Stammdaten.
einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Letzte Woche hat sich Donald Trump zum vierten Mal müssen stellen als angeklagt in einem Prozess. Und das erste Mal hat es ein Verbrecherfoto gegeben, sogenannte Mugshot, genauso wie seine 18 Mitangeklagten. Hat das sofort kommerziell ausgenutzt, hat Millionen eingenommen auf T-Shirts, Kaffeetassen und sonst noch alles andere. Und die Frage ist, nützt ihm jetzt das etwas? Was meinst du, Markus? Deine Meinung interessiert mich da.
Es nützt ihm auch sehr viel.
Ja,
also meine Meinung ist jetzt, dass er total kontraproduktive Idee von der Justizbehörde, die ihn natürlich wollen demütigen, die es gefunden haben, das ist jetzt eine super Gelegenheit.
Und
nach dem Gesetz in Georgia wäre es gar nicht nötig gewesen. Dort ist es so, wenn du einen Verbrecher hast, wo viel Material, Bildmaterial da ist, aktuell musst du nicht einen Mugshot machen, das steht im Gesetz. Und ich glaube, der Trump ist ziemlich viel fotografiert worden. Es ist völlig unnötig gewesen, sie haben es wollen machen, wie sie gemeint haben, jetzt haben wir einen. Ich meine, wenn sie CNN gehört hast, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Reportage hast, wo einer ins Gefängnis kommt, das ganze schlechtes Gefängnis offensichtlich, wo viel Gewalt hat und viel gestorben sind. Mit Begeisterung haben die davon geredet. Ist ganz pervers gewesen, wie die über das geredet haben. Aber am Schluss, und da muss man jetzt einfach mal sagen, da merkst du, Donald Trump steht seit etwa 60 Jahren einfach in der Öffentlichkeit. Er ist ein Fernsehstar. Er weiss, wie Bilder funktionieren. Er ist unglaublich raffiniert, was das betrifft. Musst du mal die anderen Mugshots von den anderen Anklagten anschauen, die teilweise noch herzig lächeln. Der Trump hat genau gewusst, jetzt muss ich genau ein Bild vermitteln, das ich will. Und das Bild wird mir wahnsinnig helfen. Und es wird ihm extrem helfen. Es ist eine ikonische Aufnahme.
Also gut, die anderen haben sich natürlich das auch überlegt, was das für eine Wirkung hat. Und er schreibt ja noch, I will never surrender. Ich werde nie aufgeben. Aber er hat ja müssen surrender. Wenn man sich nämlich stellt an einen Anklage von Gericht, er hat schon surrendered. Aber jetzt 70% der Amerikaner, laut Umfrage, würden nie für einen Verurteilten geteilte Stimme. Also er muss einfach alles machen, dass es kein Urteil gibt vor Ende nächstem Jahr oder November vom nächsten Jahr, oder?
Ja gut, das ist nicht so schwierig, weil letztinstanzliches Urteil wäre ja entscheidend.
Nein.
Was heißt, weißt du gar nicht? Du weißt ja nicht genau, wie die Frage gestellt wird. Nach landläufiger Meinung ist einer verurteilt, wenn das Urteil letztinstanzlich ist. Du kannst nicht sagen, der ist verurteilt und dann kann er noch vor Bundesgericht gehen. Sondern das ist auch in Amerika so. Ist völlig klar.
Aber das ist eine politische
Es wird kein Urteil kommen. Und der Punkt ist ja der, bei den Leuten, die Trump gut finden, wird es total viele Leute geben, die finden, das ist Mobilisierungsgrund, wir gehen stimmen. Bei den Demokraten geht das Gegenteil. Offen ist noch, wie die Unabhängigen reagieren auf das.
Das sind die Entscheidenden.
Zurzeit ist es so, dass sie eher neutral reagieren auf das. Aber es ist noch lang, also wir haben keine Ahnung. Aber was man einfach wieder mal muss sagen, ist, man sieht, es ist das politische Genie von einem Donald Trump, dass der so eine Situation so kann umdrehen. Und der Joe Biden ist noch dumm genug, dass er genau in dem Moment, wo der Donald Trump sich ins Gefängnis begeben musste, tut er aufrufen, jetzt wäre doch ein guter Moment, um für meine Kampagne zu spenden. Und tut ihm Prinzip dadurch völlig klar das bestätigen, was alle wissen. Es ist politische Justiz auf eine Art, wo jede Bananenrepublik stolz drauf wäre, wo einfach nicht passt zu Amerika, wo eine Katastrophe ist fürs Land.
Also ist genau umgekehrt. Also kommerzialisiert hat das nur der Donald Trump. Und der Donald Trump, ich kann nicht sagen, man täte ihn behindern bei seiner Wahlkampagne durch diese Verfahren. Umgekehrt, er macht seine Wahlkampagne, damit er nicht in die Kiste kommt. Das ist der einzige Grund, wieso er noch Präsident werden will. Weil es gibt nur noch zwei Möglichkeiten für ihn. Das Weisse Haus oder ein Gefängnis. Vielleicht ein bisschen besser als das in Atlanta. Aber gestern oder vor einigen Tagen hat es ja die erste Debatte gegeben bei den Republikanern und dort hat es einen neuen Star gegeben. Du hast heute übrigens etwas geschrieben, der Vivek Ramaswamy, ein 38-jähriger indischstämmiger Unternehmer, noch nie in der Politik, sehr eloquent, sehr jung. Du willst ja den Donald Trump nicht mehr, hast du gesagt, das letzte Mal. Willst du dann den Vivek?
Nein, ich will Ron DeSantis. Ich finde, er hat übrigens auch bei den Debatten wieder sehr eine gute Figur gemacht. Das ist meiner Meinung nach der beste Republikaner, den es zur Zeit gibt. Er hat auch bewiesen, wie man regiert, aus einer konservativen
Ich finde Nikki Haley die beste.
Ja, die finde ich auch gut. Die finde ich beide gut. Aber der DeSantis ist halt noch besser, weil er wirklich unglaublich viel erreicht hat in Florida. Florida ist ein absolutes Vorbild für die ganze Welt. Könnte die Schweiz sich sogar eine Scheibe abschneiden. Da wird einmal konsequent aus einer bürgerlichen Sicht regiert. Und das mit der Bücherverbrennung ist auch wieder so eine völlige Fake News.
Ja,
und dummes Zeug. Aber der Punkt ist der Vivek ist interessant, weil er eben, was er innenpolitisch sagt, vor allem was Corporate America sagt, heisst, dort ist er meiner Meinung nach sehr gut, ist er interessant, dort ist er sehr angriffig, sehr liberal, radikal liberal. Außenpolitisch, das habe ich jetzt noch nicht geschrieben, das schreibe ich die nächste Woche noch, ist er eine Katastrophe. Also wenn der Präsident werden will, entweder müsste er unglaublich schnell zulernen, was ihm durchaus zutrauen, er ist sehr flexibel. Aber was er bis jetzt gesagt hat, wäre alles eine Katastrophe für
den. Genau, und er sagt, es gibt auch keinen menschengemachten Klimawandel und der beste Präsident im 21. Jahrhundert war Donald Trump. Die Frage ist, warum tritt er gegen ihn an?
Gut, aber da gibt es noch nicht so viele Präsidenten. Gell? Das ist
eben, aber warum tritt er dann gegen ihn an?
Ja, weil er jünger ist. Das finde ich, kann man gut begründen. Also da finde ich übrigens also gar kein Problem. Für die Leute, die sagen, wir wollen im Prinzip die Nachfolge antreten von Trump, hast du gute Argumente. Er ist alt und zweitens, die Prozesse
werden
so lang.
Aber
sie sagen
es ja nicht.
Ja, das würde ich aber so sagen. Der ist nicht wählbar. Deshalb braucht es einen neuen Mann, der das Gleiche vertritt. Das wäre gut.
6 von 8 haben ja die Hand aufgehoben, wo es geheißen hat, würden die auch für ihn sein, wenn er verurteilt würde. Also die haben so eine seltsame Position. Sie wollen ihn beerben, aber sie haben totale Angst vor ihm, sich gegen ihn stellen. Also wir reden über das sicher noch weiter. Das ist unsere heutige Sendung. In der nächsten Woche gibt es wieder ein Roger gegen Markus. Schönen Abend, viel Vergnügen und viel Spass im Programm von Radio 1.
Und zwar ein Roger gegen Markus live on tour. Wie wir gehört haben, nächsten Montag in der Bauarena Volkerzwil, die Türöffnung ist am 5. Los geht's am 6. Kostet nichts, aber es braucht eine Anmeldung, weil es nur eine beschränkte Platzzahl hat. Es hat noch Platz, sichern Sie sich. Sie finden Informationen auf radio1.ch.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.